Jedes Hörbuch ist ein neues Abenteuer. Deins beginnt genau jetzt. Im Streaming-Abo Audiotheka Club kannst du für 8,99 im Monat unbegrenzt hören. Als kleines Special für die Podcast-Community bekommst du ein gratis Kennenlern-Abo für 45 Tage anstatt nur 2 Wochen. Einfach online auf audiotheka.de/45Tage den Code 45 Tage eingeben. Besonders cool ist, dass es hier keine Abo-Falle gibt, weil du vergessen hast zu kündigen. Also audiotheka.de/45Tage. Viel Spaß beim Hören.
Und dann habe ich mir vorgenommen, mir doch auch körperlich so diese Präsenz dieser Figur zu erarbeiten und habe dann in kurzer Zeit 20 Kilo schnell mir angefuttert.
All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Ich freue mich sehr. Micha ist wieder dabei. Hallo, Micha.
Hallo, Melanie. Guten Tag.
Und wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Thema zum Einstieg. Und zwar habt ihr eben schon gehört, David Striso ist zu Gast, der in einem Biopic den Musiker, den Künstler, den großen, großen Klassikkünstler Bach spielt. Und Micha, das ist für uns jetzt mal ein schöner Anlass, am Anfang mal darüber zu sprechen, wie wir selber eigentlich Biopics sehen. Weil ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich erkläre dir auch gleich, warum, aber ich möchte erstmal deine Meinung dazu hören, bevor du jetzt irgendwie von mir beeinflusst wirst, was das Ganze betrifft.
Ich bin ja ein großer Fan von dem Genre, weil man super viele Sachen erfährt über Leute, die spannend sind, die spannende Leben geführt haben. Aber ich finde es ganz gut, dass der neue Trend bei Biopics ist, dass man nicht mehr wirklich das gesamte Leben verfilmt. Ne? Was früher wirklich so der Klassiker war, du zeigst ihn als Kind, dann als Mann oder als Frau und dann im Greisenalter meistens noch mit in so einem Rückblick irgendwie eingebettet. Davon ist man ja so ein bisschen weg und das finde ich sehr gut, dass man sich auf bestimmte zentrale Momente im Leben konzentriert. Aber ich habe eine Vermutung, warum du ein Problem damit haben könntest mit dem Biopic. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das das gleiche Problem ist, was ich auch habe.
Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich zum einen das Gefühl habe, du wirst dem Künstler als solchen natürlich nicht gerecht, weil du ja immer nur einen Teil seiner Persönlichkeit oder einen Teil seines Lebens darstellen kannst. Und zum anderen ist das ja mittlerweile so ein Trend geworden, dass in ganz, ganz vielen Fällen auch die Künstler selber, also die Musiker, die Schauspieler oder wer auch immer, Teil dieses Biopics werden. Also als Produzent mit agieren, teilweise auch an den Drehbüchern mitschreiben, wo ich mir immer denke, wie neutral kann das eigentlich sein? Wie voreingenommen ist es? Und inwieweit wollen Sie vielleicht auch positive oder negative Sachen in Ihrem Leben einfach mal unter den Teppich kehren und dann gar nicht mehr beleuchten? Das finde ich so ein bisschen schwierig. Madonna sollte ja auch eins bekommen. Ich glaube, das haben Sie mittlerweile völlig abgesägt. Aber da wäre sie, glaube ich, auch als Produzentin dabei gewesen.
Das stimmt, genau, habe ich auch gesehen. Bei Madonna ist es, glaube ich, so, die wollen es jetzt als Serie machen. Also irgendwie haben sie ihr das Budget zusammengestrichen und jetzt guckt sie, ob sie das anders finanziert bekommen, soll das irgendwie deutlich kleiner machen. Das stimmt, das ist so ein Trend gewesen, dass die Leute selbst ihre Biopics in Auftrag geben und dann natürlich ein Interesse haben. Aber, also deswegen finde ich es auch besser, wenn es Leute sind, die schon tot sind, wo es dann höchstens irgendwie Nachlassverwalter gibt oder Erben, die sich vielleicht da irgendwie drum kümmern. Aber mein Problem ist tatsächlich eher so, dass du als Filmemacher oder als Drehbuchautor-Team natürlich so bestimmte Sachen dir rauspickst, da fängt es ja schon mal an zu verfälschen. Das ist so der erste Schritt, eben dem nicht ganz gerecht zu werden, weil du natürlich dich konzentrieren musst und Sachen auch vielleicht bestimmte Ereignisse zusammenlegen musst, weil sonst hast du keinen Film, sonst musst du eine Doku machen. Und da bin ich immer zwiegespalten. Es gibt Biopics, die ich total liebe, Social Network, Steve Jobs und sowas. Aber ich weiß natürlich auch, dass das nicht eins zu eins die Wahrheit war. Und da beschweren sich natürlich die Leute und die Erben natürlich auch zurecht, weil sie genau wissen, ich war dabei, so war es nicht. Aber trotzdem sind es geniale Filme.
Ja, ich habe das von Whitney Houston vor nicht allzu langer Zeit gesehen, wo ich auch den Eindruck hatte, dass sie besonders gegen Ende Teile weggelassen haben, weil sie ja wirklich dann auch eine sehr, sehr schwierige Phase in ihrem Leben hatte, weil es sind Drogen, Alkohol und auch häusliche Gewalt, die da ja eine Rolle gespielt haben, wo ich das Gefühl hatte, dass sie das bewusst so ein bisschen in den Hintergrund gestellt haben und stattdessen die Musik nach vorne gerückt haben, was ich ja persönlich auch wichtig finde, klar, keine Frage, aber es war natürlich ein großer Bestandteil auch in ihrem Leben in irgendeiner Form. Also das fand ich ein bisschen schwierig. Und was ich wiederum aber ganz toll fand, war Rocketman, weil ich selber großer Elton John-Fan bin. Und da hat er wiederum zwar auch mitgewirkt, klar, deshalb ist das natürlich nicht irgendwie neutral angesiedelt, aber das lebt so sehr von der Musik, dass ich da gesessen habe. Da bin ich jetzt ein bisschen voreingenommen und gesagt habe, oh, ich liebe das so, dass das für mich jetzt völlig fein ist. Aber auch da ist mir klar, dass da wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr viel eingestrichen wurde.
Bestimmt, da waren, glaube ich, auch Sachen dabei. Okay, wann hat er den Drogen abgeschworen und sowas? Und das passte, glaube ich, von der Chronologie, so wie es dann im Film dargestellt wird, doch nicht. Aber es hat natürlich die Story toll erzählt, ne? Wenn du sagst, da ist er dann irgendwie clean geworden. Aber ja, es ist echt immer schwierig. Und ich bin schon gespannt. Nächstes Jahr, 2025, kommt ja das Biopic von Michael Jackson. Das ist ja auch ein heikles Thema. Welchen Teil des Lebens, welche Perspektive wählst du? Durchaus umstritten, auch gerade dann nach seinem Tod. Bin gespannt.
Jetzt bleiben wir erstmal bei Bach. Da hast du dich intensiv mit beschäftigt. Eins von mehreren Themen in der heutigen Folge. Magst du einmal einen Überblick geben? Was haben wir denn heute alles mit dabei? Beziehungsweise bevor du den Überblick gibst, von mir an dieser Stelle auch nochmal der Aufruf an euch, gerne einmal in unsere Weihnachtsfolgen reinzuhören. Wir befinden uns ja mitten in der Weihnachtszeit und haben anlässlich dessen natürlich, wie immer, die letzten Jahre auch schon 4 Sonderfolgen produziert. Zu jedem Adventswochenende ist eine erschienen, mit jeweils einem Klassiker und einer Neuerscheinung. Also wenn ihr Lust habt und noch in Weihnachtsstimmung seid oder jetzt erst richtig in Weihnachtsstimmung seid, hört gerne mal vorbei, abonniert die Glocke von All You Can Stream, dann seid ihr auch immer im Bilde, wenn eine neue Folge erscheint. Also wir freuen uns, wenn ihr auch da mal reinhört. Genau, Micha, und jetzt für dich die Bühne. Was haben wir denn heute alles mit dabei?
Wir haben, wie hast du es so schön geschrieben in der Mail, die wir uns hin und her geschickt haben vor der Sendung, Klassik, Folter, Liebe, Puppenspiel. So kann man die Folge auch zusammenfassen, denn wir haben natürlich Bach, ein Weihnachtswunder, so heißt der Film, über den wir gerade schon gesprochen haben. Der erzählt die Entstehungsgeschichte der berühmten Weihnachtsmusik von Bach. Ich habe mit David Striso sprechen dürfen. Dann Squid Game, 2. Staffel. Der Serienhit ist zurück. Aber nicht nur der ist zurück, sondern auch Kollege Dirk ist zurück. Der hat nämlich mit den Stars und Machern der Serie gesprochen. Mit dem werde ich dann darüber sprechen. Culpa tuya. Es wird heiß bei Eugen Stream, denn die spanische Romanze geht weiter. Und Hallo Spencer. Der Film, Jan Böhmermann spielt mit den Puppen. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht dranbleibt, der bleibt dumm.
Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Wir reden jetzt über Bach, ein Weihnachtswunder, ist bereits in der ARD-Mediathek zu sehen. David Striso hören wir später noch im Interview. Micha hat mit ihm gesprochen. Micha, wir wissen jetzt schon, was Programm ist, weil der Titel ist in dem Fall Programm, aber vielleicht magst du trotzdem einmal sagen, was wird denn jetzt in diesem Film beleuchtet? Inwieweit wird sein Leben beleuchtet und welche Etappen seines Lebens werden tatsächlich auch beleuchtet?
Das ist ein gutes Beispiel für diese Art von Biopic und ich zögere eigentlich, das Biopic zu nennen, weil es ist wirklich ein sehr kleiner Ausschnitt, der eben dem Künstler Johann Sebastian Bach gar nicht so richtig gerecht werden kann. Worum geht's? Es spielt kurz vor Weihnachten 1734 und Johann Sebastian Bach ist Chorleiter, ist Komponist in Leipzig und hat mal wieder Stress mit dem Stadtrat, weil der eigentlich immer was daran auszusetzen hat, dass er sich nicht so sehr auf seine Lehrertätigkeit konzentriert, sondern eben sich als Komponist sieht. Und Bach plant jetzt für dieses Weihnachtsfest, was kurz bevorsteht, ja nicht sein aufwendigstes Kirchenwerk. Und zwar will er das Wort Gottes als mehrteiliges musikalisches Kunstwerk darstellen. Und das ist natürlich Frevel für den Stadtrat. Und generell haben die eigentlich immer was auszusetzen an Bach. Also es ist schwierig, wie kann das noch gelingen? Und es wird nochmal kompliziert dadurch, dass der erwachsene Sohn von Bach nach Hause zurückkehrt, mit dem man ein sehr kompliziertes Verhältnis hat. Also die Situation eskaliert, ausgerechnet vor dem Fest der Liebe.
Jetzt ist natürlich eine entscheidende Frage bei einer solchen Produktion. Es geht um Musik, es geht um einen Musiker. Wie viel Musik steckt denn jetzt auch wirklich in diesem Film drin? Kriegt man da einiges von mit oder ist das etwas untergeordnet?
Es geht natürlich wie dieses Weihnachtsoratorium, an dem man ja kaum vorbeikommt, wenn man jetzt in den Weihnachtstagen oder in der Adventszeit unterwegs ist. Überall wird das gespielt. Darum geht's natürlich. Und du bist natürlich auch dabei, wie das geschrieben wird. Aber es ist jetzt nicht so dominant. Es geht eigentlich eher um die Familie Bach. Also wie ist die Dynamik? Was ist das für ein Typ? Haben ja sehr viele Kinder, auch viele Kinder leider sehr früh verloren, auch schon im Kindsbett. Also wie funktioniert diese Familie? Das ist einerseits natürlich Familienoberhaupt Johann Sebastian Bach, aber du hast die Anna Magdalena, seine Frau, wird gespielt von Verena Altenberger, und du hast den Sohn, der nach Hause kommt. Und die Dynamik zwischen den dreien ist eigentlich das, was den Film so zusammenhält. Und insofern, ja, es geht auch um Musik und du hast auch einen sehr schönen Score, der angelehnt ist an die Bach-Musik, aber es ist halt dann doch nochmal eine Eigenkomposition.
Stichwort Familie ist in dem Zusammenhang jetzt ganz, ganz praktisch, weil David Striso spielt in dem Fall, ich glaube, es ist zum ersten Mal, falls nicht, musst du mich jetzt korrigieren, zum allerersten Mal auch mit seinem eigenen Sohn, der in dem Film ebenfalls seinen Sohn spielt. Hat er da ein bisschen was verraten, wie sich das für ihn jetzt zum ersten Mal dann auch angefühlt hat, in der Familie da vor der Kamera zu stehen? Weil ein bisschen komisch ist es bestimmt, da bin ich mir sicher.
Es ist streng genommen nicht das erste Mal, dass die gemeinsam vor der Kamera stehen. Die haben auch schon einen Tatort gemacht, aber da war sein Sohn, das ist Ludwig Simon, also auch Schauspieler, natürlich deutlich jünger. Und David Striso erzählt so ein bisschen, dass das auch schon eine andere Dynamik jetzt ist, weil man sich mehr auf Augenhöhe begegnet und auch gerade, weil diese Beziehung im Film halt so konfliktreich ist. Ist natürlich auch spannend, wie spielst du das als Vater-Sohn-Darstellerpaar? Und da hat er auch erzählt, dass das halt eine besondere Situation ist, wo man sich natürlich auch vor dem eigenen Nachwuchs auch keine Blöße geben möchte und natürlich auch eben zeigen möchte, was man kann. Also nicht, dass es da irgendwie so ein Wettbieten gibt und Konkurrenzdenken, aber er meinte schon, es war schon eine andere Grundspannung da, wenn du mit deinem Sohn vor der Kamera stehst.
Ich frage mich, ob das eine bewusste Entscheidung war von den Castern auch zu sagen, ja komm, dann besetzen wir jetzt mal Vater und Sohn. Oder hat dann irgendeiner von denen Vorteil gehabt in der ganzen Konstellation? Ein bisschen unfair ist das ja vielleicht dann auch. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie das absichtlich gemacht haben. Vermarktet sich ja vielleicht auch ganz gut.
Ich glaube auch, ne, das hört man ja auch immer wieder von Darstellerpaaren. Ne? Hatten wir ja auch zuletzt gehabt bei den Stinos. Das nehmen, glaube ich, Sender und Streamer auch gerne mit, würde ich sagen. Und wenn es dann vielleicht zwei Leute gibt, die gleich gut auf die Rolle passen, dann ist es vielleicht sogar verständlich zu sagen, okay, das ist nochmal eine Geschichte und machen wir uns nichts vor. Das ist natürlich auch eine spannende Geschichte für Interviews, für Medien, die man vielleicht dann auch so, wo so ein Film vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen kann. Insofern ist das, glaube ich, durchaus möglich, dass das dann auch eine Rolle spielt.
Wäre in dem Fall auch als Doppelinterview ganz gespannt gewesen, ne? Oder so ein Vorher-Nachher-Interview, weißt du, du fragst dem einen, du fragst den anderen und stellst dann die gleichen Fragen, genau. Und mal gucken, was dann dabei rauskommt.
Wir haben die beiden getrennt voneinander befragt. Ja, genau.
Oh, magst du noch einen kurzen Einblick geben? Was hat er dann so im Interview verraten, beziehungsweise kurz anteasern? Wir wollen ja auch nicht so viel vorwegnehmen.
Ja, also es ging natürlich um den Dreh mit Ludwig Sinemann und seinem Sohn, aber ging natürlich auch darum, wie ist es eigentlich überhaupt, so eine Musiklegende zu spielen. Und David Striso hat einen Musik-Background, also spielt seit der Kindheit, spielt er Geige. Er hat einen Klassik-Podcast gehabt, also ein Kollege sozusagen, der steckt da schon sehr tief drin und er hat mir erzählt, warum er für die Rolle 20 Kilo zugenommen hat.
Dann hören wir jetzt mal rein in dein Interview mit David Striso.
Ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast bei euch im Stream. Hallo David Striso.
Guten Morgen, Herr Tokarski.
Wenn man so ein Angebot bekommt, die Titelrolle in einem Film zu spielen, der da heißt Bach, ein Weihnachtswunder, und man weiß, man spielt die Musiklegende Johann Sebastian Bach, was überwiegt da eigentlich mehr? Dass man sich geehrt fühlt oder dann doch eingeschüchtert?
Also es ist so ein bisschen die Mischung aus beidem. Also als mir der Produzent von der Icon den Vorschlag machte und sagte, also so, wir würden uns das vorstellen können, dass du den Bach spielst und so, da dachte ich erstmal so, okay, also das muss ich jetzt erstmal verdauen, jetzt muss man erstmal überlegen, wie ist das überhaupt möglich, was passiert denn überhaupt in dem Film? Und dann wurde dann sehr, sehr schnell klar, dass wir also die Weihnachtsgeschichte, die Entstehung des Weihnachtsoratoriums in den paar Weihnachtstagen 1734 erzählen wollen und das als Familiengeschichte erzählen wollen, nämlich als Teamwork und sehr modern. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann war auch ziemlich schnell im Raum, dass mein Sohn angefragt werden sollte für die Rolle des Philipp Emanuel Bach. Und da habe ich nur gehofft, hoffentlich, also sagt der Ludwig zu. Das wäre erstmal für uns eine große Chance, natürlich gemeinsam vor der Kamera zu spielen, jetzt auf Augenhöhe als Erwachsene. Wir haben schon mal im Tatort miteinander gespielt, da war der Ludwig aber noch ein bisschen jünger. Sozusagen jetzt auf Augenhöhe, und dann wäre es natürlich auch eine tolle Möglichkeit, sich professionell auf die Rollen vorzubereiten, gemeinsam schon im Vorfeld der Dreharbeiten. Und dann hat er zugesagt, das hat mich unglaublich gefreut, so, und dann stellte sich bei mir die Frage, wie werde ich jetzt dem Bach gerecht? Es gibt nicht viele Aufzeichnungen, es gibt nicht viele Bilder, es gibt nicht viel Bildmaterial, nicht viel Briefmaterial, das ist alles ein bisschen sparsam, ähnlich wie beim Luther, den ich in einer ähnlichen Konstellation ja schon mal gespielt habe. Und dann habe ich mir vorgenommen, mir doch auch körperlich so diese Präsenz dieser Figur zu erarbeiten und habe dann in kurzer Zeit 20 Kilo schnell mir angefuttert. um also diese Masse, diesen Mann, der also den ganzen Tag über Bier getrunken hat, der gut gegessen hat, den also darzustellen. Und das hat dann sehr gut funktioniert. Es kam dann noch Unterricht im Dirigieren dazu und dann gingen die Dreharbeiten los und jetzt haben wir wieder diesen wunderbaren Film.
Geht das mit dem Abtrainieren denn eigentlich genauso schnell, den Kilos?
Ich habe bis jetzt 17 Kilo wieder verloren seit Wahnsinn. März. Aber das ist dann harte Arbeit.
Das ist dann schwieriger als das Studium, oder?
Ja, das ist leider schwieriger.
Was haben Sie denn gegessen, um da so zuzunehmen?
Das sind Sachen, die behalte ich lieber für mich.
Okay. Als Sie die Anfrage bekommen haben, also klar, wir sind super gefragter Schauspieler, kriegen dann wahrscheinlich auch die Top-Angebote. Hat dann bei dem Angebot auch Ihre Affinität zur klassischen Musik eine Rolle gespielt? Weil Sie hatten einen Klassik-Podcast gehabt, Sie spielen Geige, hatten wirklich eine musikalische Früherziehung genossen. Inwieweit hat das mit reingespielt?
Das war für mich natürlich auch ein Punkt, dazu zu sagen, weil ich mich Johann Sebastian Bach gegenüber sehr, sehr verbunden fühle und es gibt eine ganze Menge von Komponisten, die ich sehr, sehr schätze. Ich bin ein unglaublicher Klassik-Fan. Aber gerade Bach ist für mich in seiner Emotionalität und in seiner Strukturierung seiner Musik und trotzdem der großen Freiheit, die man ja immer wieder spürt, gerade wenn man auch so Interpreten hört wie das Trio Lussier, das Bach verjazzt, ja, also es gibt diese große improvisatorische Freiheit, die er genutzt hat, um dann diese Musik in eine Form zu bringen, die dann wieder so eine tolle Struktur hat, dass also ich könnte niederknien, überall wo ich hinkomme und es spielt Bach und es sind irgendwelche Orte, an denen ich noch nie war, aber man fühlt sich gleich irgendwie zu Hause, ja, also das ist für mich also ein ganz ausschlaggebender Punkt. Wenn ich Bach höre, dann fühle ich mich angekommen irgendwie und fühle mich diesem Mann also sehr, sehr verbunden und das war natürlich auch ein Punkt, wo ich sagen musste, ja, Bach zu spielen, das passiert eigentlich alle Tage. Dazu kam aber auch, dass wenn ich mir so vorstellte, was mich noch so künstlerisch herausfordern würde oder interessieren würde, war es immer so ein bisschen die Idee dahinter, mal einen Dirigenten zu spielen. Und in diesem Fall war es dann tatsächlich so, dass ich die Thomaner-Knaben und das Orchester dann auf der Empore im Merseburger Dom dirigieren durfte. Ich durfte die Uraufführung des Weihnachtsoratoriums einmal im Ansatz dirigieren. Die Sequenz war etwas länger, als sie jetzt im Film ist. Ja klar, da haben wir 2 Tage dran gedreht. Und das war einfach großartig, diesen Einsatz zu geben für die Pauken am Anfang und dann dem Chor den Einsatz zu geben und ansonsten als Metronom dazustehen und den Dreivierteltakt dazu zu schlagen. Also es war wirklich gigantisch für mich.
Wie kann man sich so ein Dirigiertraining vorstellen?
Na, wir haben uns tatsächlich die Stellen im Oratorium vorgenommen, die im Bild sein werden. Das war ja der Anfang, der dann ein paar Mal mit den Choreinsätzen da einhergeht. Und haben dann, ich habe dann bei einem Studenten an der Weimarer Hochschule für Musik Unterricht genommen, der mir dann sozusagen dieses barocke Dirigieren gezeigt hat. Und dann nimmt man sich immer die Musikstücke vor und dirigiert vorm Spiegel, um zu sehen, ob diese Einsätze und ob diese Gestik eben auch übernommen werden kann und lesbar ist.
Was ist das für ein Mensch, Bach, den wir da treffen in dem Film? Wie würden Sie ihn beschreiben?
Naja, ich habe mir Bach immer vorgestellt, wie gesagt, es gibt wirklich wenig Aufzeichnungen. Ich habe mir Bach immer vorgestellt als jemanden, der doch eine ziemliche Inselbegabung hatte, der doch sehr, sehr auf sein Komponieren fixiert ist, aber natürlich auch mehrere Ämter hat, ein unglaubliches Arbeitspensum, viele, viele Kinder, eine tolle Frau an seiner Seite und in diesem ganzen Konglomerat und dieser ganzen Struktur es immer wieder geschafft hat, immenses Pensum zu bewältigen und da tolle Sachen zu komponieren und sich sozusagen in diesem Ganzen auch lebhaft in diesem Haus, in dem auch die Thomaner wohnen, diese Wohnung gehabt zu haben. Also da muss ein unglaubliches Leben drin gewesen sein, sich immer wieder dazu darauf fokussiert zu haben, seine Dinge durchzuziehen, seinen Alltag, seine Kompositionen und da mit einem hohen Arbeitspensum eben ganz tolle Qualität produziert zu haben. Und da habe ich mir den so sehr energetisch vorgestellt, aber auch punktuell etwas cholerisch. Und ansonsten, glaube ich, mit einer ganz tollen Symbiose mit der Anna Magdalena Bach.
Sie hatten vorher erwähnt, dass dann zumindest dazu beigetragen hat, zu sagen, ja, das Projekt interessiert mich, dass Ihr Sohn mitspielt, Ludwig Simon, und spielt natürlich auch den Sohn von Bach, was natürlich dann nochmal besonders spannend ist als Konstellation. Und er hat gesagt, er musste das Verlangen von Emanuel, seinem Vater, also Johann Sebastian, zu gefallen, gar nicht suchen bei sich, sondern das war auch für mich, also für Ludwig, der gerade neben seinem Vater spielt, sehr, sehr präsent. dieser Drang zu gefallen, war Ihnen das bewusst, dass das so ausgeprägt ist bei Ihnen?
Nein, das war mir nicht bewusst. Aber ich kann es zurückgeben, ich kann es aus meiner Sicht genauso beschreiben, dass ich natürlich, es ist kein Druck, aber dass man da natürlich auch in dem Moment, wo man gegenübersteht und wo man eine sehr, sehr emotionale Szene spielt und sich den Ball gegenseitig zuschmeißt, wo man natürlich unter jeden Umständen auf keinen Fall verkacken will, ja. Also man will auf jeden Fall die Szene so spielen, dass man sagen kann, ey, okay, ich bin jetzt schon einen Augenblick im Beruf, aber trotzdem ist jedes Mal, wenn die Kamera läuft, es ist wieder neu und ich schmeiß mich da wieder rein und ich bin wieder verletzlich, auch dir gegenüber sichtbar, kann ich mal was nicht gut raffen oder kann es mal nicht gut hinkriegen oder so. Und da ist es natürlich eine andere Situation, wenn der eigene Sohn einem zuschaut, als wenn es jetzt ein Kollege ist, der das selber ja schon ewig kennt und sagt, ja klar, kannst da mal den Texthänger haben oder kannst da mal nicht die Emotionen treffen oder im Schnitt wird es dann schon okay sein. Oder so, aber man möchte vor dem eigenen Sohn dann doch schon die eigene Professionalität und die eigene Begabung so ja präsentieren und freut sich dann, wenn es beim anderen eben genauso ist. Und das ist schon, darum sind wir uns auch sozusagen bei den Dreharbeiten so jetzt gar nicht so wie die Äffchen aneinander klammernd in den Drehpausen nicht mehr nicht nur zusammengekommen, sondern sind auch jeder unsere Wege gegangen und haben unsere Texte vor uns hingebrabbelt und so und sind dann wieder, wenn es darauf ankam, gefilmt zu werden, sind wieder zusammengekommen. Also das ist schon eine spezielle Grundspannung, die da herrscht, ja.
Grundspannung ist ein interessantes Stichwort, weil man hört es ja manchmal so vom Thema Method Acting. Ist das dann so, weil ja die Beziehung zwischen Johann Sebastian und Emanuel sehr spannungsgeladen ist und auch konfliktreich ist, überträgt sich das dann auch auf Sie und Ihren Sohn als Schauspieler, dass man so ein bisschen auch während der Drehpausen das so ein bisschen mit rüberträgt oder auch mit vielleicht sogar ins Privatleben mit reinträgt?
Nee, absolut nicht, nein. Also das ist dann so professionell, dass man sagt, auch vielleicht noch einen Tag nach den Dreharbeiten, okay, wir sehen uns, wir treffen uns, wir sprechen mal über den Tag. Gestern war das gut, haben wir das hingekriegt? Ist das gut erzählt worden oder war das vielleicht, war das zu überspannt oder wie war der Take XY? War der okay oder war ich da zu doll oder der? So im Gegenteil. Also wir haben immer versucht, da oder ganz, ganz klar und ganz neutral und rational die Dinge auszuwerten und zu reflektieren.
Als Schauspieler sind Sie es natürlich gewohnt, sich in unterschiedlichste Rollen reinzuführen, die auch teilweise dann weniger mit der eigenen Biografie zu tun haben, als es jetzt vielleicht bei Bach der Fall war. Glauben Sie trotzdem, dass Sie dann eben durch diesen musikalischen Hintergrund einen anderen Zugang zur Figur haben als jemand, der das nicht hat?
Ich habe, glaube ich, dadurch, dass ich mich schon sehr, sehr lange mit dem Medium klassische Musik und Bach beschäftige, ich habe mit 6 angefangen, Geige zu spielen, und habe dann natürlich, wie man das macht, vorm Spiegel schon dirigiert, alle möglichen großen Kompositionen, die 9. von Beethoven und. Ich liebe diese Musik und ich verehre natürlich diesen Komponisten. Und ich glaube, man muss in irgendeiner Form eine Beziehung zu dieser Musik haben, um da irgendwie einzutauchen. Man kann sie auch hassen. Ich meine, ich kenne keinen, der Bach hasst, aber man muss irgendwie eine Emotion zu dem haben. Es kann einem nicht gleichgültig sein. Es macht es nicht nur leichter, ich glaube, das ist auch eine Grundvoraussetzung dafür. Man muss irgendwie eine Beziehung haben zu dem, was man ausdrückt, was man spielt. Und in meinem Fall war es halt so, dass es, ja, da wird eigentlich nur der Teppich ausgerollt, auf dem ich dann gehen kann, weil ich mich einfach schon so lange mit der Materie beschäftige und das einfach ganz, ganz toll finde.
Die Rolle eines Lebens?
Die Rolle eines Lebens. Es ist ein Ausschnitt eines Lebens. Es ist ja tatsächlich, es sind ja ein paar Tage, die erzählt werden.
Ich meinte auch eher Ihr Leben, dass das so ein Traumrolle war.
Ja, aber dazu müsste man vielleicht noch ein paar mehr Facetten dieser Figur zeigen.
Also Sie hoffen doch auf das Biopic, auf die 10-teilige Biopic-Serie über Bach.
Genau sowas. Nee, die Rolle meines Lebens, glaube ich, weiß ich nicht, vielleicht kommt die noch. Ich habe tolle Rollen spielen dürfen und ich habe tolle Filme machen können und ich habe mich gerade vorgestern mit Tom Tückwer wieder getroffen für ein neues Projekt und da sind wir nochmal die Arbeit mit 3 so ein bisschen durchgegangen und das hat uns beiden großen, großen Spaß gemacht, weil dieser Film für uns beide ein sehr, 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 sehr wichtiger Film ist und den würde ich so als eine der Rollen bezeichnen, die Rolle eines Lebens ist.
Können Sie schon was sagen über das neue Projekt, was da angedacht ist?
Nee, leider noch nicht. Das tut mir leid, das geht mir nicht.
Aber ich halte fest, Martin Luther abgehakt, ja. Johann Sebastian Bach abgehakt. Welche deutsche Legende dürfen wir denn als nächstes erwarten von Ihnen?
Ich glaube, jetzt hat sich das erstmal mit den originalen Charakteren vielleicht so ein bisschen erzählt. Keine Ahnung, vielleicht kommt demnächst noch einer um die Ecke. Aber es steht erstmal nichts im Raum.
David Striezo, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Tokarski.
Jedes Hörbuch ist ein neues Abenteuer. Deins beginnt genau jetzt. Im Streaming-Abo Audiotheker Club kannst du für 8,99 im Monat unbegrenzt hören. Als kleines Special für die Podcast-Community bekommst du ein gratis Kennenlern-Abo für 45 Tage anstatt nur 2 Wochen. Einfach online auf audiotheker.de/45 Tage den Code 45 Tage eingeben. Besonders cool ist, dass es hier keine Abo-Falle gibt, weil du vergessen hast zu kündigen. Also audiotheker.de/45 Tage. Viel Spaß beim Hören.
Bis heute ist es die erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt und das ist ziemlich erstaunlich, weil es eben keine englischsprachige Serie ist, sondern eine koreanische. Die Rede ist natürlich von Squid Game. Da startet jetzt die 2. Staffel am 26.12. mit 7 neuen Folgen bei Netflix. Und unser Squid Game-Experte in der Redaktion ist Dirk und den darf ich hier begrüßen. Hallo Dirk.
Hallo, freut mich.
Ja, schön, dass du da bist, mal wieder. Squid Game, also ganz makaberes Spiel, was in dieser Serie gezeigt wird, bei dem der Gewinner viele Millionen gewinnen kann, aber die anderen, die nicht gewinnen, können ihr Leben verlieren oder verlieren garantiert ihr Leben. Vielleicht, du hast gesprochen, du hast mit dem Showrunner Wang Dong-yuk gesprochen und mit dem Hauptdarsteller Lee Jung-ye. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen.
Keine Ahnung, ich wollte vermeiden, diesen Namen auszusprechen. Schön, dass du es jetzt dafür gemacht hast.
Ja, ich hab gehofft, du kannst jetzt vielleicht nochmal einspringen. Auf alle Fälle hast du mit denen gesprochen. Bevor wir darüber sprechen, vielleicht kannst du uns nochmal so eine kleine Auffrischung geben. Wo waren wir nochmal am Ende von Staffel 1 und wie geht's jetzt direkt danach weiter?
Ja, alles klar, ja, kein Problem. Es wird noch ein Recap gezeigt, auch zu Beginn der ersten Folge. Also ist gar nicht so schlimm, wenn man nicht alles behalten hat. Ja, es geht, wie gesagt, um diesen Gi-Hun heißt er in seiner Rolle, die Hauptfigur. Und der hat ja sich schon am Ende der ersten Staffel geschworen, Rache zu sinnen und Rache zu nehmen an den Machern des Squid Game. Und ja, wir sehen ihn jetzt 3 Jahre später, also genauso wie es jetzt auch 3 Jahre gedauert hat, bis wir die Fortsetzung zu sehen bekommen. So ist es auch in der Serienhandlung 3 Jahre später. Und er ist immer noch verzweifelt, weil er versucht, in das Squid Game wieder einzusteigen. Also er versucht, das Spiel von innen zu zerstören. Und da findet er erstmal keinen Zugang sozusagen. Also er lauert dem Salesman auf, also diesen Typen, der mit diesem Wurfspiel die Kandidaten immer rekrutiert. Und der taucht dummerweise nicht auf. Und ja, und auf einmal steht dieser Salesman bei ihm in seinem Versteck. Und ja, so nimmt das Ganze seinen Lauf. Gi-Hun findet dann doch wieder Eintritt ins Squid Game und versucht, wie gesagt, seine Mitspieler zu überzeugen, dass es vielleicht doch nicht so toll ist, damit zu spielen. Aber ja, wie es so ist, wie es auch in der ersten Staffel war, die Leute sind gierig und das ist auch eine ganz gute Neuerung. Also die Mitspieler bekommen sogar zur Auswahl, also die jeweils überlebt haben nach einem dieser fiesen Spiele, ob sie das Squid Game fortsetzen wollen in der Gruppe sozusagen, oder ob die Mehrheit der Meinung ist, wir hören auf. Und ja, da ist immer die Frage, überwiegt die Gier auf noch mehr Geld? Also je mehr Leute sterben, umso höher wird ja der Jackpot. Ja, oder steigen alle aus Angst vor dem Tod halt auch.
Du hast die Interviews geführt, was ich ja total spannend finde. Wenn jemand so einen Riesenerfolg hat, wie geht der dann so eine 2. Staffel an? Und wie überrascht war er einerseits von dem Erfolg und ja, wie macht man das eigentlich? Eine Sache, wo man, ja, man hat sich so eine Hintertür eingebaut, aber es hätte ja auch bei der ersten Staffel bleiben können, wenn es jetzt nicht so ein Mega-Erfolg gewesen wäre.
Ja, er hatte schon so ein bisschen, so ansatzweise hat man das ja am Ende der ersten Staffel auch gesehen, was er so angedacht hat, aber so wirklich konkret ausformuliert, wie jetzt Gi-hun da Rache an den Macher nehmen will, das hat er sich wirklich nicht überlegt nach dem Ende der ersten Staffel und hat sich das jetzt innerhalb sehr kurzer Zeit überlegen müssen. Also er hat in einem Interview erzählt, dass er nur 7 bis 8 Monate Zeit hatte, um 13 Episoden zu schreiben. Denn es wurde nicht nur die zweite Staffel gedreht, sondern auch gleich automatisch die dritte Staffel, die dann im nächsten Jahr zu sehen sein wird. Und dementsprechend gestresst war er auch. Er ist ja auch einer der, ich glaube, das gibt's mittlerweile ganz selten im internationalen Seriengeschäft, dass er dann auch noch alle Folgen inszeniert und bei der Postproduktion hat er auch noch irgendwie mit drauf geschaut und hat ja schon in der ersten Staffel gesagt, dass ihm da während der Produktion diverse Szenen ausgefallen sind. Er wurde das jetzt auch nochmal gefragt, habe ich gelesen. Er hat jetzt beim Drehen auch nochmal wieder Zahnschmerzen bekommen und hat Angst, jetzt zum Zahnarzt zu gehen, weil er befürchtet, da werden wieder nochmal ein paar Szenen dran glauben müssen. Aber er war sehr zufrieden mit dem Ergebnis, immerhin, also was da entstanden ist. Also er hat auch gesagt, er hat das mit aufgenommen, was die Fans besonders bewegt hat, also diese Geschichten der einzelnen Kandidaten, also da wird jetzt mehr drauf eingegangen. Wir lernen die Leute näher kennen und es gibt wieder einige interessante Charaktere. Es ist eine Schwangere dabei, eine Transgender-Person ist dabei, dann gibt es noch einen gefallenen Hip-Hop-Star, der alles Geld verloren hat, weil er in eine Kryptowährung investiert hat und dummerweise ist auch der Influencer, dem er gefolgt ist, dessen Anlagetipps, der ist dummerweise dann auch vor Ort, weil es ihm genauso geht. Und ja, da kann man sich vorstellen, dass die sich jetzt nicht so ganz verstehen.
Ich finde das ja faszinierend, also auch diese, dass er da mehrere Zähne verloren hat, was ja eigentlich auch ganz gut passt zu der Serie, die ja auch dafür bekannt ist, dass es durchaus blutig und brutal zugeht. Ja. Wie würdest du jetzt vergleichen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, was jetzt die einzelnen Spiele betrifft, aber wie würdest du sagen, ist das von diesem Ekelfaktor oder von der Brutalität vergleichbar mit Staffel 1 oder siehst du da eine Veränderung?
Also ich hatte so ein bisschen gedacht, also dass es so ein bisschen Zugeständnis an den Mainstream gibt und dass es so ein bisschen softer wird, dass da vielleicht auch Netflix...
Weihnachten?
Ja, Weihnachten, genau. Dass es vielleicht ein bisschen Zugeständnis oder dass Netflix da gesagt hat, ja, das müssen wir vielleicht doch nicht so brutal machen dieses Mal, aber Das kann ich nicht Entwarnung geben. Er hat das ja auch schon gesagt, es gab ja jetzt in Korea auch so politische Unruhen. Der Regierungschef hat das Kriegsrecht ausgerufen und der Serienmacher hat das auch gleich auf Squid Game bezogen. Also er wurde natürlich auch darauf angesprochen, aber er meinte auch, es ist jetzt nicht groß anders, so was man manchmal auch in den Nachrichten sieht. Also die Welt ist nicht harmonischer geworden und so wird es bei Squid Game auch nicht harmonischer. Aber für ihn steht auch nach wie vor der Unterhaltungsaspekt im Vordergrund und es gibt natürlich auch immer diese Sozialkritik, die mitklingt, je härter das Leben wird und diese Kapitalismuskritik, manche Leute werden immer reicher und andere stecken riesig in den Schulden oder total tief, besser gesagt. Und er meint auch, es werden immer jüngere Leute, die sich verschulden, weil sie ja dann doch eher so auf das große Geld abschielen und ja, dementsprechend hat er auch die Besetzung ein bisschen verjüngt. Es gibt noch ein Mutter-Sohn-Duo, da ist die Person natürlich älter, aber sonst kann man das wirklich so sagen, dass relativ viele junge Schauspieler diesmal dabei sind.
Na, spannend. Glaubst du denn, du hast es ja schon sehen können, dass das ähnlich erfolgreich sein wird wie Staffel 1?
Ja, ich denke schon. Also das zieht halt rein, man kann sich dem dann nicht mehr entziehen, wenn man damit einmal angefangen hat. Und es ist wirklich auch für mich auch so ein Phänomen. Du hast es ja schon angesprochen. Koreanische Serien sind ja an sich schon weird. Das ist immer so eine komische Mischung. Einerseits ist es, wie gesagt, brutal, dann haben die aber auch so einen seltsamen Humor und das Spiel muss man sich mit so, wenn man so von so einer westlichen Sehgewohnheitsecke kommt, da muss man sich dann immer ein bisschen dran gewöhnen. Und dann ist man leider hooked und dann will man auch wissen, wie es ausgeht. Und du hast ja auch schon erwähnt, es wird jetzt an Weihnachten gestartet, wo man auch viel Zeit hat zum Streamen. Und ich denke schon, dass es auch strategisch platziert wurde von Netflix. Das ist halt die Zeit, wo am meisten gestreamt wird und ich glaube, die sind wieder auf einen Rekord aus. Also die haben auch nochmal aktuelle Zahlen geschickt. Das ist die mit Abstand erfolgreichste Netflix-Serie und mittlerweile so bis heute wurden 2,8 Milliarden Stunden dieser Serie abgerufen. Also es ist schon heftig.
Die Hälfte davon von dir?
Nee, ich habe das dann einmal gesehen, das hat mir gereicht.
Aber sag mal, hat er dir verraten, ob dann nach dieser Staffel 3, die ja dann schon mitgedreht wurde, ob dann Schluss ist mit der Serie?
Ja, also für ihn ist die Serie abgeschlossen, also die Originalserie, lässt sich da noch wieder eine Hintertür offen. Durch diesen 3-Jahressprung ergibt sich da nochmal Potenzial, ein Spin-off, das ein oder andere Spin-off sich da auszudenken und zu erzählen, was in diesen 3 Jahren passiert ist bei manchen Teilnehmern, aber auch bei den Menschen hinter der Maske. Da gibt es auch in dieser Serie einige sehr interessante Personen, die auch näher vorgestellt werden. Also da erfährt man auch ein bisschen mehr, was das für Leute sind, die da auch ihren Dienst tun an der Waffe sozusagen. Und ja, und dann gibt es natürlich noch David Fincher, der hat ja auch so einen Netflix-Deal und der hat schon, da ist auch schon bekannt, dass er sich einem Spin-off widmen wird, das den Arbeitstitel Squid Game America trägt. Und okay, damit wird er sich dann, der soll sich damit im nächsten Jahr beschäftigen und ja, bin ich auch gespannt drauf, was er dann daraus macht aus dem Stoff.
Eine Menge Bewegung drin. Aber erstmal gibt es Staffel 2, die startet am 26.12. bei Netflix mit 7 neuen Folgen. Dirk, vielen Dank.
Jo, gerne.
Enemies to Lovers. Also Feinde, die zu Liebenden werden. Das war früher, zu meiner Zeit hat man das noch Spoiler genannt. Mittlerweile ist es eine ganze Literaturgattung. Also ganz, ganz viele Bücher und Serien, die diesem Schema folgen. Eines davon ist der Film Culpa Mia gewesen. Ein spanischer Überraschungserfolg. Und jetzt kommt das Sequel, nämlich Culpa Tuya, deine Schuld. Startet bei Prime Video am 27.12. Melanie, du bist da Expertin, habe ich mir sagen lassen. Für Feinde und für Liebende.
Für Feinde und für Liebende. Maxton Hall hatte ich ja auch schon auf meine Fahne geschrieben, weißt du, jetzt mache ich da einfach weiter.
Manchmal ist man in so einer Schublade drin. Ich kenne das auch aus der Redaktion. Das ist ganz schwer da rauszukommen.
Ich habe mir die Schublade aber auch nicht ausgesucht. Ich weiß, sie war auf einmal da.
Und das haben Schubladen so an sich. Da wird man einfach reingepackt. Aber ich kenne deinen Schmerz. Aber verrat uns doch erstmal, wer sind denn diese Feinde, die zu Liebenden geworden sind oder noch werden?
Wir haben Noah und Nick. Noah ist die weibliche Hauptdarstellerin, Nick ist der männliche Hauptdarsteller in dieser Geschichte und wie gesagt, es ist bereits der zweite Teil. Im ersten Teil, um das Ganze kurz aufzufangen, haben wir die Grundsituation, dass Noah mit ihrer Mutter aufgrund einer neuen Liebe der Mutter in eine andere Stadt ziehen muss, ihre Heimat natürlich verlässt und dort in eine neue Familie geschmissen wird, weil dieser zukünftige, also der Mann hat, der Mutter hat eben auch einen Sohn, einen Stiefsohn und das ist besagter Nick, den ich gerade angesprochen habe. Okay. Und die beiden können sich am Anfang überhaupt nicht ausstehen und naja, dann fängt es halt doch an zu knistern, wie das so ist. Und sehr zum Leidwesen der Eltern, die finden das überhaupt gar nicht toll, dass ihre Kinder dann möglicherweise was miteinander haben.
Die kriegen das aber komplett mit, das ist keine heimliche Beziehung.
Ja, also was anfangs heimlich ist und dann sich aufbaut. Man weiß es ja am Anfang selber noch nicht so, wie man da zueinander steht, weißt du, von Feinden zu Liebenden, das ist dann die Ausgangssituation. Ah. Ich glaube, die Eltern sind dann erstmal nachgeordnet, aber nein, die finden das nicht so toll, die finden das auch im zweiten Teil überhaupt nicht toll. Und was das Ganze noch viel schlimmer macht, ist, dass Nick ein Bad Boy ist. Ich weiß nicht, ob man das noch so sagt, aber nicht gegenüber seinem Vater, da ist er total lieb. Aber generell ist halt, er liebt Alkohol, er liebt illegale Autorennen. Also schon mal so Red Flags, würde ich jetzt eigentlich mal sagen.
So einer ist das. Ja, im wahren Leben Red Flag, aber für einen Film ist es natürlich sehr, sehr dankbar. So eine Paarung.
Ja, natürlich. Kann man auf jeden Fall eine schöne Geschichte erzählen. Beziehungsweise für ein Buch in dem Fall, ne? Also wir haben ja eine Romanvorlage, der das Ganze zugrunde liegt.
Ist das ein Roman, der wirklich dann sehr aktuell umgesetzt wurde oder lag der schon länger? Das ist ja immer so eine spannende Frage, wann wird sowas verfilmt?
Wann der jetzt wirklich erschienen ist, bin ich mir nicht so ganz sicher, aber das zog sich über einen längeren Zeitraum einfach aufgrund der Tatsache, dass es am Anfang gar kein Verlag war, der dahinter stand. Und okay, das ist ja ein Szenario, was wir in letzter Zeit oder in jüngster Vergangenheit öfter haben, wo du wirklich über Social Media, über TikTok oder über Instagram oder in dem Fall war es Wattpad, eine E-Book-Plattform sozusagen, wo dieses Buch erstmal erschienen ist, wo es dann aber eine ganz, ganz große Community hinter sich vereint hat, die das wiederum bei TikTok ziemlich gehypt hat, sodass es dann halt einen solchen Hype entwickelt hat, der dann natürlich auch Verlage hat aufmerksam werden lassen, wie das dann manchmal so ist. Das Ganze wird rausgebracht und dann folgt entsprechend dann auch ein Buch, ein Film. Ähnlich hatten wir es ja auch bei Mona Kasten mit Maxtonhall. Da war es ja auch ein großer Social-Media-Hype, der da so ein bisschen losgetreten wurde, der das Ganze dann gepusht hat. Die Bücher hatten eine große, große Fangemeinde und dementsprechend erfolgreich ist dann ja auch die Serienverfilmung geworden. Und ein ähnliches Prinzip war es hier halt auch.
Wir haben ja in unserem Printmagazin Streaming, aktuell auch wieder im Handel, haben wir ja dieses schöne Label, wenn wir eine Geschichte schreiben und dann halt so einen kleinen Störer drauf für Fans von. Und Maxtonhall ist dann auch so die Referenz, die man da ja so zugrunde führen könnte für Kulturatur.
Ja, würde ich absolut so sagen, weil du hast ja die gleiche Grundprämisse. Du hast eigentlich ein sehr, sehr unterschiedliches Paar, was ich am Anfang überhaupt nicht leiden kann, was sich dann systematisch annähert, aber was von außen dann halt ganz, ganz viele Widerstände hat, denen es sich entgegenstellen muss. Und das ist exakt die gleiche Grundprämisse. Und ich würde gern sagen, sie haben das Rad damit neu erfunden, aber haben sie halt nicht, weil das Grundprinzip besteht ja jetzt auch schon seit sehr, 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 sehr vielen Jahren, manche sagen Jahrhunderten. Also es ist halt immer die Frage, wie du das erzählst. Es wird immer wieder neu erzählt, es sind immer wieder neue Generationen, die damit auch angesprochen werden. Gleiches ja bei Twilight. Das Prinzip war im Grunde ähnlich. Also du hattest auch eigentlich eine verbotene Liebe, die im Fokus stand. Am Anfang passten die beiden nicht so richtig zueinander und dann haben sie sich eben angenähert. Also es kommt immer, immer wieder in anderen Facetten.
Twilight wissen wir ja seit unserer Halloween-Folge, dass das ja wiederum auf Bram Stokers Dracula basiert, dem Film aus den 90ern.
Ja, fast. Auch eine erfolgreiche Roman, also jetzt nicht Dracula, sondern auch Twilight, gleiches Prinzip, auch eine sehr erfolgreiche Roman.
Ja.
Ich glaube, es waren vier Teile, ne? Eine Trilogie ist es nicht, also ein Vierteiler, der dem Ganzen zugrunde gelegen hat. Deshalb, also es sind meistens die Bücher, die da den Ausschlag geben.
Wenn ich das vorhin richtig gesehen habe, als ich gesagt habe, worum es jetzt in der heutigen Folge geht, da hast du ein bisschen die Nase gerümpft, als ich gesagt habe, es wird heiß bei Culpa Tuya. Habe ich da zu viel versprochen? Ist das gar nicht so freizügig, sondern eher züchtig?
Das ist schon freizügig. Also es ist noch mit angezogener Handbremse, lass es mich so formulieren, wie ich das jetzt empfunden habe, als ich es das erste Mal geschaut habe. Ich habe, bevor ich mich überhaupt mit dem ganzen Kosmos angefangen habe zu beschäftigen, habe ich ein Interview von der Hauptdarstellerin von Nicole Wallace gesehen, die gesagt hat, sie wird auch immer mehr von jüngeren, also sehr, sehr jungen Fans angesprochen und ist dann total überrascht, dass die das überhaupt schon gucken dürfen und ob das für die auch so gut ist. Habe ich gedacht, okay, also und dann habe ich mir das angeschaut. Und jetzt auch bei dem neuen Film, also schon in den ersten Minuten, mein Gott, wie oft die da aneinander kleben, das ist schon spannend zu beobachten. Also das geht schon heiß her und sie steigen da auch mit ein, aber es ist jetzt nicht so, dass du wirklich die krassen Sexszenen hast. Du hast immer wieder Sexszenen, aber die halten sie auch so, dass es, lass mich so formulieren, für die Darsteller, glaube ich, angenehm war oder nicht zu unangenehm war, das zu drehen.
Okay, aber habe ich das richtig verstanden? Also im ersten Film, nach vielen Irrungen und Wirrungen, kommen sie zusammen, sind jetzt ein Paar zum Start von Teil 2 und jetzt gibt es Komplikation, wie das so ist. Also sein Alkoholkonsum, diese illegalen Straßenrennen, von denen er nicht lassen kann.
Ja, also ist klar, es gibt Komplikationen, es gibt, wie es in jeder Beziehung Auf und Abs gibt, gibt es auch bei denen Auf und Abs, unter anderem, weil die Eltern das immer noch nicht so richtig toll finden, dass die zusammen sind. Das heißt, von außen sehr, sehr viele Faktoren auf die beiden einwirken, die versuchen, dass sie sich trennen, dass sie eben nicht mehr richtig zueinander finden. Und dann spielt das Leben jetzt eben auch so eine Rolle. Also sie kommt jetzt eben aufs College, hat dann andere Einflüsse, auch wieder andere Männer, die ihr dann da in irgendeiner Form begegnen. Er hat im Job andere Frauen, die ihm wiederum begegnen, die Einflüsse sind. Also man kommt natürlich auch auf andere Geschmäcker dann und dann ist die Frage, wie gut halten die beiden zusammen und wie wichtig sind sie einander dann doch. Genau.
Und als Genre-Expertin, die du jetzt ja leider bist, gegen deinen Willen, was sagst du? Lohnt sich das? vielleicht auch jetzt erst einzusteigen, ne? Weil den ersten Teil sollte man wahrscheinlich schon nachholen, oder?
Ja, ich glaube auch, dass man den ersten Teil auf jeden Fall nachholen sollte, weil wenn man den zweiten losgelöst für sich schaut, fehlt am hin und wieder das Verständnis für die Motivation der Figuren. So ging es mir jetzt in vielen Momenten, wo man das Gefühl hat, also es ist sehr, sehr stumpf in der Motivation mancher Figuren, weil du nicht weißt, warum sie so handeln, wie sie eigentlich handeln. Dieser pure Hass gegenüber einer Beziehung zwischen zwei Leuten oder diese Abneigung gegenüber einer einzelnen Person oder auch jetzt die Beziehung zwischen den Eltern ist in jedem Fall bei denen immer besonders kompliziert. Also du hast ihn, der eine schwierige Beziehung zu seiner Mutter hat, die hier aufgegriffen wird, die mich persönlich beim Anschauen ein bisschen kalt gelassen hat, weil ich nicht so richtig wusste, warum er so agiert. Also von daher erster Teil sehr, sehr wichtig, da überhaupt mal reinzuschauen, würde ich schon sagen. Ansonsten habe ich jetzt als direkten Referenzpunkt für mich persönlich Maxton Hall gehabt und muss sagen, allen Leuten, die jetzt Culpa Mia und Culpa Tuya total lieben, I'm sorry, aber hat Maxton Hall mir persönlich besser gefallen, weil ich das Gefühl hatte, ich konnte mit den Figuren irgendwie ein bisschen mehr mitfühlen. Ich konnte auch verstehen, warum sie agieren, wie sie agieren. Und ich konnte mit Ruby, also der Hauptdarstellerin in Maxton Hall, ein bisschen mehr anfangen, weil das irgendwie auch begründet wurde, warum sie agiert. Und du hast jetzt bei Culpa Tuya zum Beispiel, dass die Hauptdarstellerin auch mal Autorennen fährt. Wo ich mir dann so denke, warum machst du das? Du weißt, dass das Bullshit ist, was er da tut. Warum machst du das auch? Also ja, deshalb hatte ich hin und wieder das Gefühl, dass es mir von allem irgendwie ein bisschen zu viel war. Also es war dann Autorennen, es war sehr viel Sex, es waren die ganzen Probleme in der Familie und trotzdem gleichzeitig irgendwie ein bisschen zu wenig, wenn du auf die Tiefe der Figuren blickst.
Also ich halte fest, wir hatten meine Schuld, jetzt haben wir deine Schuld und unsere Schuld ist dann schon in Stein gemeißelt, oder? Als Abschluss?
Ja, also ich gehe fest davon aus, dass sie den dritten Teil machen, das auf jeden Fall. Was aber vielleicht ein spannender Side-Fact an der ganzen Sache ist, dass das Ganze schon in ein anderes Universum transportiert wird. Es gibt jetzt schon eine Neuverfilmung, die bereits im Februar kommt, nämlich die das Ganze nach London schickt. Wir erzählen die gleiche Geschichte, wir haben die gleichen Figuren, nur in einer anderen Umgebung. Das heißt Prime Video, es ist auch der gleiche Anbieter, der es macht, hat jetzt schon eine Neuverfilmung angeordnet, während die erste Verfilmung noch in Gange ist. Also es bleibt spannend, das Universum wird immer größer.
Ja, und erstmal wird es größer mit Staffel 2, beziehungsweise mit Teil 2. Und zwar Culpa Tuya startet am 27.12. bei Prime Video.
Micha, was war denn so die Puppenserie, mit der du eigentlich damals aufgewachsen bist?
Puppenserie, mit der ich aufgewachsen bin? Ich war eher so ein Zeichentrickkind, würde ich sagen. Hat mich irgendwie immer mehr abgeholt als Menschen, die ihre Arme in irgendwelche Socken stopfen.
Du warst schon einen Schritt weiter quasi.
Ja, oder zurück, wie man es nimmt. Aber ich war weder Augsburger Puppenkiste noch Sesamstraße. Vielleicht noch eher die Muppets. Die Muppets waren, glaube ich, dann noch am ehesten, wofür ich mich begeistern konnte als Kind. Ja.
Es gibt einen guten Grund dafür, dass ich das frage. Und zwar sprechen wir als nächstes über einen Jan Böhmermann-Film, was in dem Kontext eigentlich ein bisschen ungewöhnlich daherkommt. Und zwar geht es jetzt um Hallo Spencer, der Film, in der ZDF-Mediathek verfügbar. Ich hatte von Spencer durchaus schon mal gehört, musste mich aber dennoch einmal reinlesen. Aber ich gebe die Frage an dich weiter. Wer ist denn eigentlich Spencer?
Spencer ist der Gastgeber der Puppen-TV-Serie Hallo Spencer, die lief von Ende der 70er bis 2001, also sehr, sehr lange und damit auch sehr prägend für die Zuschauerschaft, die mit ihm erwachsen geworden ist. Ja, das spielt in einem Dorf, wo er und seine Freunde und Kollegen, er hat so eine Art Fernsehshow, in die immer zugeschaltet wird, eben Abenteuer erleben. Und da sind dann auch andere Figuren wie Lexi, Elvis, Kasi dabei, aber im Fokus steht halt Hallo Spencer. Hallo Spencer, der so eine Art Moderatorenrolle übernimmt.
Jetzt wird das Ganze neu aufgelegt, beziehungsweise es sind ja auch die alten Figuren, wenn ich das richtig verstanden habe, die jetzt in diesem Film wieder aufgegriffen werden. Bevor wir mal drüber sprechen, wo das alles eigentlich herkommt und wie auch Jan Böhmermann überhaupt zu dem Projekt gekommen ist, erstmal an dich kurz. Was passiert denn jetzt in dem Film? Weil es ist ja nicht so, dass diese Story wiedererzählt wird, sondern der Film nähert sich der ganzen Thematik auf eine andere Art und Weise.
Genau. Es ist jetzt nicht eine 1:1 Übersetzung, dass man sagt, man macht jetzt damals, es waren so halbstündige Episoden, wo immer was anderes passiert ist, dass man sagt, wir machen jetzt daraus einen 90-Minüter, wo die Abenteuer von Spencer und Co. irgendwie erzählt werden. Nee, das war ja eine alte NDR-Serie, muss man vielleicht auch noch kurz dazu sagen, praktisch das Gegengewicht zur Sesamstraße, um sich da so ein bisschen unabhängiger zu machen, haben die halt was Eigenes erfunden. Nee, in dem Film ist es nicht einfach nur Hallo Spencer erlebt Abenteuer, sondern es geht um den Erfinder von Hallo Spencer. Der wird im Film Jakob Sesam genannt und der ist halt derjenige, der damals diese Puppenshow, Puppensendung erfunden hat. Das ist aber schon sehr, sehr lange her. Mittlerweile lebt er in so einer stillgelegten Disco und hat seine ganzen alten Puppen, die er damals eben gespielt hat und auch teilweise selber gefertigt hat, eingelagert er in dieser alten Disco. Und jetzt aber droht eben sowohl er als auch die Puppen drohen, ihre Heimat zu verlieren, weil die geräumt werden sollen, es soll platt gemacht werden, da soll dann so ein Seniorenresidenz rauf, auf alle Fälle. Also er braucht Kohle, er braucht richtig viel Geld innerhalb kürzester Zeit. Was macht er? Überlegt. Er will einen Film drehen. Und dabei begleiten wir ihn als Zuschauer und dass diese Figuren dann so eine Art Eigenleben entwickeln, ist das falsche Wort, weil das haben sie die ganze Zeit. Also es verschwimmen so die Grenzen zwischen Realität und Fiktion. Auf alle Fälle machen es halt die Puppen nicht immer unbedingt leichter, dieses große Vorhaben, eben diese alte Heimat zu retten, machen es nicht unbedingt leichter.
Klingt jetzt auch schon sehr Meta. Also es ist sehr arge Meta.
Das lässt sich nicht vermeiden. Das lässt sich nicht vermeiden bei dem Projekt. Das ist
ich habe es schon Meter angesprochen. Jan Böhmermann ist Teil dieser ganzen Produktion geworden, beziehungsweise hat auch selber den Anstoß gegeben, würde ich jetzt fast mal behaupten. Er hat auch das Drehbuch geschrieben. Das ist jetzt schon eine merkwürdige Kombination eigentlich. Was hat Jan Böhmermann denn jetzt mit dieser alten Puppenserie eigentlich am Hut gehabt?
Er war als Kind Fan. Also aber das hat, glaube ich, noch nicht ausgereicht. Auf alle Fälle führte auch dieses Fansein oder dass er das damals geschaut hat, dass ihn das irgendwie damals schon irgendwie beeindruckt hat, vielleicht auch wegen dieses Fernsehkontext, hat er mal in einer Folge seiner Satire-Show Hallo Spencer verarscht, wenn man mal so möchte. Also hat dann praktisch irgendwie so einen fiktiven Werdegang dieser Figur erzählt, dass irgendwie Spencer irgendwie runtergekommen ist, irgendwie unter die Querdenker gegangen ist und halt das so thematisiert hat. Das fand der eigentliche Erfinder von Hallo Spencer, der fand das nur so mittel, Winfried Debertin, der hat in seinem YouTube-Kanal darauf Bezug genommen, so eine Gegendarstellung. Und dann haben die sich halt so ein bisschen bekabbelt. Aber letztendlich hat er ihn dann auch in Böhmermanns Sendung besucht, der Hallo Spencer-Erfinder. Und dann haben die sich so länger unterhalten. Und da entstand anscheinend bei Jan Böhmermann die Idee von wegen, lass uns doch mal die Sachen irgendwie neu auflegen und eben daraus einen Film machen. Hat dann auch eben diesen ganzen Fundus praktisch, das lagerte wirklich in so einer alten Disco. Also da verschwimmt dann wieder Realität und Fiktion, genau. Also dann hieß dann nochmal anders als im Film, aber man kann schon die Parallelen sehen und hat da gesagt, von wegen, was machen wir jetzt mit diesen Puppen, die wir uns da geholt haben? Und dann haben sie halt einen neuen Film gemacht. Also Jan Böhmermann hat das Drehbuch mitgeschrieben, spielt auch in einer kleinen Rolle in dem Film mit. Und so ist dieser Film dann entstanden.
Jan Böhmermann ist jetzt aber auch in erster Linie dafür bekannt, Kritik auch gerne zu üben. Gute Kritik, auch auf satirische Art und Weise. Ganz tolle Sachen, die er bisher schon rausgebracht hat. Aber deshalb vermute ich jetzt auch bei dieser Produktion, dass das Ganze in irgendeiner Art und Weise eine Satire ist und vielleicht auch eine Medienkritik, könnte ich mir vorstellen, dass das damit einhergeht. Inwieweit bewegt sich das denn auf so einer Ebene auch? Oder ist das wirklich ein reines Märchen?
Ich glaube, Jan Böhmermann würde das zurückweisen, würde sagen, das ist ein reines Märchen und alles, was im Märchen passiert, ist auch absolut so passiert. Ja, also mein Eindruck ist, es ist halb Märchen, halb Mediensatire, weil du neben dieser märchenhaften Handlung, dieser Jakob Sesam, der die Figuren erfunden hat, der ist auch so ein Träumer, ne? Den musst du dann auch anstoßen und der lebt noch in der Vergangenheit, will sich auch nicht so richtig lösen und wird dann überrollt und geht da sehr, sehr naiv ran an dieses Projekt von wem, ja, dann drehen wir halt einen Film. Also 10 Millionen brauchen wir, dann ist doch klar, dann schreibe ich jetzt mal über Nacht ein Drehbuch, auch da wieder Parallelen, schreibe ich jetzt ein Drehbuch und dann müssen wir jetzt ja nur noch den Film rausbringen, dass er dafür aber Geld braucht und dann irgendwie bei verschiedenen Streamern vorstellig werden muss und da kommt dann diese Mediensatire, die du gerade schon angesprochen hast, mit rein, die pitchen dann praktisch ihre Idee bei verschiedenen Streamern, die so ein bisschen abgewandelt sind, damit halt irgendwie Netflix nicht irgendwie 1:1 genannt wird, sprechen da halt vor, eher mit den Figuren. Und das läuft so, weil natürlich irgendwie die Zeiten sich auch geändert haben. Und wenn Leute da Feuer und Flamme sind, dann muss man eigentlich eher Angst haben. Und das ist natürlich auch so eine Medienkritik von wegen, dass das heute, und dann gab es auch so Ideen von wegen, na, wenn wir das machen, dann machen wir das in 3D und computeranimiert und dann halt weg von diesem Puppenspiel-Charme. insofern, ja, Medienkritik ist auch da dabei und da kann man auch, wenn man da genauer hinschaut, auch bestimmte Medienschaffende gerade in Berlin auch teilweise persönlich wiedererkennen. Und ich glaube, dass das schon auch gewollt war von Jan Böhmermann und Co.
Wen holt denn der Film jetzt ab? Ist es so, dass es wirklich die alten Fans von Hallo Spencer sind oder ist es jetzt auch für Leute wie mich, die sich da noch nicht so intensiv reingekniet haben damals, etwas, wo ich auch drüber lachen kann in irgendeiner Form?
Wir überlegen ja manchmal, oder wir überlegen ja immer, wenn wir so eine Sendung belegen, von wegen, wer übernimmt welches Thema, wer hat vielleicht so einen Zugang zu bestimmten Themen. Ich hätte es mal ganz spannend gefunden, in dem Fall, wenn du das gemacht hättest, was hätte mich wirklich mal interessiert, wie du es wahrgenommen hättest jetzt ohne diese persönliche Verbindung. Also ich habe zwar am Anfang gesagt, ich war jetzt nie so ein absoluter Puppenspiel-Fan als Kind, aber ich habe das natürlich auch geschaut. Also weil es gab ja auch gar nicht so viele Sachen, die man stattdessen hätte vielleicht machen können. Ich wollte es nicht sagen. Man hätte natürlich rausgehen können, aber wer will das schon? Irgendwie draußen spielen. Auf alle Fälle gab es im Fernsehen, gab es immer eine halbe Stunde pro Woche und dann hat man das natürlich geguckt. Das hat natürlich seinen eigentlichen Charme und die Leute, glaube ich, dürften die Hauptzielgruppe sein, die das damals auch mitbekommen haben. Und wenn wir da überlegen, von wegen, das lief von 79 bis 2001, dann sprechen wir ja fast schon von mehreren Generationen, ja, die das dann mitbekommen haben. Und insofern, klar, wer das von damals kannte, der dürfte Hauptzielgruppe sein.
Ich müsste das aber auch mitbekommen haben und ich habe trotzdem die Sesamstraße geguckt. Also bis 2001, das sind ja durchaus auch Jahre, ja, wo ich das schon hätte gucken können, aber ich habe das gar nicht gesehen. Also
ja. Ja, du hast halt den US-Import dann vorgezogen. Obwohl, nee, das waren wahrscheinlich dann auch also die eigenproduzierten Sachen. Es war ja dann auch beim NDR aufgestellt mit deutschen Gastgebern und Samson und sowas, ne? Das meinst du?
Ja. Das waren definitiv Leute von hier, die dann dazu Gast gewesen sind. Also ich weiß ja gar nicht, ob die das nicht auch in Hamburg produziert haben. Ja, Studio
haben sie,
Hamburg,
ja, kann das haben sein? Sie, genau. Ja. Also das war, ich glaube auch Hallo Spencer war irgendwie tendenziell, glaube ich, auch eher so eine Nordgeschichte, ne, auch vom NDR gemacht und so und hatte, glaube ich, dann nicht diese Bekanntheit, die natürlich die Sesamstraße bundesweit hatte.
Aber du hattest Spaß beim Schauen. Würdest du einen Daumen hoch geben?
Ich muss da, glaube ich, sehr differenziert rangehen. der Film ist total liebevoll gemacht und man merkt, das Herzblut der Macher merkt man in jeder Sekunde, weil sie wirklich
aber,
die sich die,
jetzt kommt das dicke Aber.
Es kommt noch ein Dennoch oder ein Jedoch oder ein Nichtsdestotrotz oder ein Allerdings. Vorher will ich aber noch sagen, das ist sehr charmant gemacht. Allerdings wurde es meinen Erwartungen nicht wirklich gerecht, weil nur weil du da mit dem richtigen Ziel rangehst, wird es nicht automatisch ein unterhaltsamer Film. Also für mich, ich war eher enttäuscht, muss ich sagen. Mich hat das nicht wirklich abgeholt. Und ich hatte auch gerade nach dieser spannenden Entstehungsgeschichte, die wir ja schon angedeutet haben, wo es dann Meter, Meter, Meter wurde, noch ein bisschen mehr erwartet. Und dabei hatte ich ja tatsächlich sogar Sympathien für das Original. Und ich fand es sehr schade, dass der Film mich tatsächlich da nicht abgeholt hat.
Ihr könnt euch eine eigene Meinung bilden. Vielleicht seht ihr das ganz anders als Micha. Hallo Spencer, der Film ist in der ZDF-Mediathek verfügbar. Micha, das war's. Das war's. Das war's. Zumindest für diese Folge und gefühlt auch schon für dieses Jahr. Fast.
Einen haben wir noch.
Einen haben wir noch und zwar kommt morgen, ich habe es ja anfangs schon angeteasert, noch unsere allerletzte Adventsfolge, die Folge zum vierten Advent und der vierte Advent bedeutet in dem Fall was? Weihnachten steht unmittelbar bevor. Ich hoffe, ihr seid in Stimmung, Micha nickt schon zustimmt, er scheint schon auf jeden Fall in Weihnachtsstimmung zu sein, hoffe ich.
Also wenn unsere Weihnachtsfolgen für irgendwas gut sind, dann doch dafür, um in Stimmung zu kommen. Also genug Tipps waren auf alle dabei und ich habe auch schon ein paar beherzigt.
Ja, das ist doch schön. Dann machen wir doch nächstes Jahr einfach einen Weihnachtsfolgen-Adventskalender. Fang schon im Sommer damit an, dann hast du ab dem Sommer schon ein Weihnachtsgefühl. Nein.
Klingt perfekt. Lass uns nochmal drüber reden.
Wir diskutieren das jetzt hier gleich nach der Folge nochmal durch. Naja, gut. Wir wünschen euch auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal ein wunderschönes Weihnachtsfest. Alleine, mit Familie, mit Freunden, wie auch immer ihr diesen Tag verbringt. Ich hoffe, ihr könnt euch trotzdem erholen. Ihr könnt euch entspannen, bisschen was streamen und dann einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ein gesundes und glückliches neues Jahr. Und wir hören uns auf jeden Fall im neuen Jahr. Bis dahin, macht's gut. Micha, hast du noch was zu ergänzen?
Ja, nee, feiert schön und rutscht gut rein.
Tschüss.
Ciao.